Kennen Sie diese Filme, in denen jemand etwas Ungewöhnliches erlebt hat? Zum Beispiel außerirdischen Kontakt hatte. Etwas, was man besser nicht erzählen sollte, um nicht für verrückt gehalten zu werden. Aber dann hält das einfach nicht mehr aus und vertraut sich jemanden an.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Und das machen wir heute auch. Wir vertrauen uns euch an und reden über außerirdischen Kontakt hier. In den nächsten 2 Stunden Filmriss bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und im Stream.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Aber natürlich reden wir auch über alle anderen Kinostarts abseits von Steven Spielbergs Disclosure Day. Und dafür hört ihr ganz viele Stimmen nachher aus der Dose in eure Ohren. Und hier im Studio live dabei die Aki. Hi.
Eure Vertraute.
Hey. Am Mikrofon hier der Lars. Und auch am Plattenteller. Und da liegt Jordan Rakey auf mit It Never Ends. Viel Spaß bei Filmriss.
Also, was ist der Unterschied zwischen einer Wahnvorstellung und einer Halluzination?
Das eine ist eine falsche Wahrnehmung, das andere ein falscher Glaube.
Okay, also wenn Moose denkt, das FBI ist hinter ihm.
Die Rundfahrt, Einwanderungsbehörde.
Das Finanzamt, Zollfahndung, Automobilclub.
Also, das wäre eine Wahnvorstellung.
Hey, Mann. Die sind hinter uns her.
Filmstarts der Woche.
Musik von John Williams aus dem Soundtrack zu Disclosure Day, der große Kinostart in dieser Woche, über den wir sprechen wollen, natürlich hier. Das ist allerdings heute alles ein bisschen komplizierter. Ich bin froh, dass die Aki bei mir hier im Studio ist und wir hier gemeinsam drüber reden können, aber wir sind natürlich nicht die Einzigen, auch wenn wir tatsächlich, glaube ich, so das jeweilige Meinungsspektrum durchaus gut abdecken werden. Wir haben auch noch Einspieler bekommen von dem Oliver und vom Robert. Und vielleicht wird sich auch Dennis noch dazu schalten. Mal schauen, wir reden über Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. So ist der deutsche Untertitel. Und das ist der neue Film von Steven Spielberg. Und Steven Spielberg ist ja durchaus dafür bekannt, dass er unheimlich viele verschiedene Genres abdeckt. Ne? Also da ist ja wirklich von einem Thriller wie Duell damals, ne? Über Der weiße Hai, der erste große Monsterfilm, da habe ich irgendwie so der große Blockbuster auf jeden Fall, der das Kino auch maßgeblich verändert hat. Über E.T. Bis hin zu Indiana Jones und Schindlers Liste natürlich. Alles dabei gewesen, also wirklich vom schweren Drama oder vom leichten Popcorn bis zum schweren Drama ist Steven Spielberg immer ein Garant gewesen dafür, wirklich Gutes und Spannendes und auch durchaus Großes manchmal Hollywood-Kino zu liefern. Wir denken da natürlich an Jurassic Park beispielsweise oder auch Minority Report. Das war in den meisten Fällen ziemlich erfolgreich. Manchmal ist es auch ein bisschen weniger erfolgreich gewesen. Wir denken da vielleicht noch an Dinge wie beispielsweise Gefährten, ne? War Horse oder eben auch Sachen wie der zweite Jurassic Park Teil. Die sind dann auch bei der Kritik eher so ein bisschen durchgefallen. Also ne, schon manchmal auch ein Miss durchaus in den Hits dabei. Aber der Mann hat fast 60 Filme gemacht in seiner langen, langen Karriere, die er jetzt auch schon fast 60 Jahre eigentlich währt. Er hat auch noch so aus diesem ganzen New Hollywood-Ding halt herausgekommen ist. Also wirklich noch ein Regisseur der alten Schule, kann man wirklich sagen.
Genau, und der Name steht drunter und dann sage ich mir, Mensch, Steven Spielberg macht einen neuen Film, da gehe ich doch rein, da habe ich doch Lust zu.
Ja, auf jeden Fall. Er hat ja auch immer wieder sich geöffnet für neue Dinge, ne? Also hat ja einen Big Friendly Giant beispielsweise auch gemacht, so fast komplett animiert, ne? Also ganz viel hat irgendwie mit Animation gearbeitet. Die Abenteuer von Tim und Struppi zusammen mit Peter Jackson komplett animiert und auch Sachen wie halt eben Ready Player One, was dann modernere Themen behandelt quasi auch im Science-Fiction-Genre. Das ist durchaus immer der Fall gewesen. Er ist halt nicht von der ganz alten Schule, sondern hat sich auch immer wieder neuen Dingen geöffnet. Und so kann man dann durchaus, wie du schon gesagt hast, gespannt sein auf jeden Fall, was bei Disclosure Day jetzt bei rauskommt. Es ist wieder die Zusammenarbeit mit David Koepp, der schon vielfach mit ihm zusammengearbeitet hat, auch mit David Fincher zusammengearbeitet hatte, viele Drehbücher gemacht hat. Die Mission Impossible, der erste zumindest, Spider-Man, Panic Room mit David Fincher, aber auch Jurassic Park und Vergessene Welt, die Drehbücher sind beide von ihm adaptiert, von Michael Crichton. Also ja, auch einer der alten Schule quasi, einer von denen, die schon seit vielen, vielen Jahren hier Drehbücher machen für Filme, in denen Musik drin ist, ja, quasi.
Kann man hören.
Ja. Also durchaus ein Team, was sich hier wieder zusammengefunden hat und eine Geschichte erzählt, die auf der Idee von Steven Spielberg basiert. Aber ja auch so neu nicht ist eigentlich, ne?
Nee, irgendwie nicht. Also der Trailer, den jemand von euch gesehen hat, der hat ja wirklich ganz viele Fragezeichen offen gelassen. Und so fragezeichenvoll bin ich da auch reingegangen. Und ja, die wurden zwar gelöst, aber irgendwie, ja, passieren da so Sachen und man kann es gar nicht richtig einordnen. Also es ist viel los. Aber irgendwie auch nichts Neues. Also es ist irgendwie auch nicht so, was ich sage, oh mein Gott, das ist ja jetzt innovativ und sowas habe ich ja noch nie erlebt. Also irgendwie ist es auch nicht unterm Strich eine runde Sache für mich gewesen. Ohne dass ich weiß auch gar nicht, was man jetzt so groß zu dem Film zur Storyline erzählen soll.
Ja, das übernehme ich gerne.
Das übernimmst du mal gerne.
Die Kritik wollen wir nachher anschließen, genau. Weil wir haben ja auch noch einen Einspieler hier von den beiden anderen, wo wir vielleicht ganz gut dran anknüpfen können mit unserer Kritik. Aber zunächst einmal erleben wir, wie ein Mann ein Gebäude verlässt, mehr oder weniger, unter Beobachtung der Chefs dieses Gebäudes quasi. Also Daniel Kellner ist derjenige, der hier raus will und gemeinsam mit seiner Freundin Jane Blankenship quasi versucht, sich den Weg frei zu pressen. Er hat etwas gestohlen aus dem Gebäude und seine Freundin musste da zunächst einmal drunter leiden, weil zu ihr sind sie natürlich gekommen und ihm halt eben auch zu erpressen. Und es gelingt ihm, mit Hilfe eines mysteriösen Gegenstandes, den er in der Hand hält, der offensichtlich explosiv ist oder zumindest eine explosive Wirkung hat, die alle irgendwie mit in den Tod reißen wird, mit diesem Gegenstand halt, mit Hilfe dieses Gegenstandes halt eben sich in eines der Fahrzeuge zu setzen und zu türmen, zu flüchten. Und dann beginnt eine Verfolgungsjagd, die sich auch durch den ganzen Film ziehen wird. Die beiden sind auf der Flucht, müssen untertauchen, haben Hilfe, nämlich die Auftraggeber von Daniel Kellner, die ihn damit beauftragt haben, dieses Material zu stehlen aus dem Archiv. Also es ist offensichtlich hochklassifiziertes, sehr geheimes Material. Wir haben es hier mit einer Regierungseinheit zu tun, mit einem Regierungsunternehmen mehr oder weniger oder regierungsnahen Unternehmen und die haben offensichtlich was zu verbergen, das wissen wir dann hier schon relativ schnell und machen halt eben Daniel Kellner als Whistleblower hier aus, der auch seiner Freundin erstmal klar machen muss, was er da eigentlich tut, undercover schon seit vielen Jahren und warum er es tut. Und auf der anderen Seite haben wir Margaret Fairchild, die wir auch schon im Trailer gesehen hatten. Das ist die Moderatorin, die Wetterfee quasi eines lokalen Fernsehstation in Kansas City. Und die träumt davon, irgendwie als Nachrichtensprecherin mal eine Karriere zu machen und nicht halt nur das Wetter zu präsentieren. Ihr Freund ist ganz zufrieden mit dem, wo sie sind eigentlich, hat keinen Bock mehr darauf, ständig umzuziehen, weil sie immer schrecklich rastlos ist und nicht weiß, wo sie hin soll und hin will. Also Jackson hält da eher den Ball flach, der ist so ein Musiker, der halt immer mal wieder auf der Bühne steht und eigentlich das sein Leben da halbwegs genießt, wo er jetzt gerade ist. Und Margaret ist halt eher fahrig auf jeden Fall. Und das wird noch stärker, als sie eines Tages eine Begegnung macht mit einem Vogel, der durch das Fenster reingeflogen kommt und sich auf dem Tisch niederlässt und sie anguckt. Und offensichtlich besteht da eine Verbindung zwischen den beiden. Und von da an beginnt sie sich merkwürdig zu verhalten. Spricht Russisch und fließend Koreanisch, nachher dann auch im Studio. Und als sie dann abgehetzt auf Sendung ist, und es gab vor allen Dingen noch eine kleine Sequenz, wo sie einen Polizisten, weil sie ein Rotlicht überfahren hat, in die Augen schaut und sein Leben erkennt und weiß und auf Dinge eingeht, die sie eigentlich nicht wissen kann. Und sie landet dann eben im Studio und geht dann abgehetzt auf Sendung und beginnt dann Laute von sich zu geben, so knackende, knirschende Geräusche von sich zu geben, die ja für das menschliche Ohr quasi nicht verständlich sind. Und das macht wiederum Noah Scanlon, gespielt von Colin Firth, auf sie aufmerksam, und er ist auch derjenige, der am Anfang Daniel Kellner, Josh O'Connor, dort halt eben in die Ecke gedrängt hat und gestellt hat, als er flüchten wollte. Er scheint also der Oberboss zu sein von dieser Organisation, von dieser Geheimnisvollen. Und so machen er und seine Lakaien dann auch Jagd auf Margaret Fairchild. Wir haben sie ja also mit zwei verschiedenen Story-Strängen zu tun, die parallel zueinander laufen. Zwei verschiedene Fluchtbewegungen im Endeffekt. Ne? Der Versuch, sie zu fangen, also eigentlich vier Spielorte. Wir haben die um Noah gebildete Gruppe. Ne? Wie heißt dies hier nochmal? Weißt du das, ne?
Irgendwas mit Ward.
Ja, irgendwie sowas. Genau, und wir haben auf der anderen Seite seinen Gegenspieler, der halt eben Daniel Kellner auch beauftragt hat. Das ist Hugo Wakefield. Den erleben wir auch immer mal wieder, wie er da, finde ich ganz cool eigentlich, durch diese Kulissen läuft, die dann da aufgebaut werden. Und du hast keine Ahnung, was da jetzt wirklich gerade passiert. Warum bauen die da irgendwie so ein Filmset halt irgendwie auf, offensichtlich. Und auf der anderen Seite halt eben Margaret Fairchild, die mit Jackson zusammen versucht zu türmen, und Daniel Kellner, der gemeinsam mit Jane flüchtet. Und diese Handlungsstränge kommen dann natürlich zusammen im Laufe des Films und führen, und da werden jetzt auch gleich Oliver und Robert drauf eingehen, führen quasi zu dem titelgebenden Disclosure Day, also dem Tag der Wahrheit, dem Tag, an dem die Dinge, die hier versucht werden, geheim zu halten, der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen. Und das ist so der grobe Plot.
Genau, und ich finde, du hast überhaupt nichts verraten.
Das ist mein Job.
Das ist ganz super. Ich bin jetzt sehr beeindruckt. Das wäre mir nicht so gelungen.
Wir haben es hier natürlich, und das ist ja auch bekannt, mit einem Science-Fiction-Film zu tun. Mhm. Das ist ganz klar. Das war ja auch so die Prämisse eigentlich. Steven Spielberg macht mal wieder Science-Fiction. Also die große Verschwörung, die dahinter steckt, verrat man natürlich nichts. Einen Hang irgendwie zu Science Fiction und Theorien und Fantastischem sollte man vielleicht schon haben, in jedem Fall, um auch einen Zugang zu finden zu diesem Film. Und mit diesen Worten hören wir uns doch mal an, was uns Oliver und danach dann Robert zu sagen haben, die den Film auch gesehen haben und relativ einer Meinung sind eigentlich darüber und sich gegenseitig ergänzen. Ihr hört das jetzt selber in den nächsten 7 Minuten. Hier sind die beiden.
Disclosure Day. Also Steven Spielberg kehrt mal wieder zu einem Genre zurück, das er selbst entscheidend geprägt hat, nämlich Science Fiction und die Begegnung mit außerirdischem Leben. Ne? Es ist Steven Spielberg, der Mann, der mit unheimlicher Begegnung der dritten Art und später natürlich auch E.T., also zwei der prägenden Filme des Genres, geschaffen hat. Und dementsprechend waren die Erwartungen auch ziemlich hoch. Und ich muss deswegen sagen, also mein Fazit ist da eher ernüchternd. Also das ist natürlich ein sehr hohes Niveau, was wir hier sehen. Also die Besetzung ist auch richtig gut, allen voran Colin Firth, aber eben auch Josh O'Connor, der hier auch mal zeigt, dass er in einem Blockbuster, also dass er den problemlos tragen kann. Und handwerklich gibt es hier sehr wenig auszusetzen. Aber trotz vieler spannender Einzelmomente gelingt es dem Film wenig, eine wirklich große, durchgehende Spannung aufzubauen. Die Trailer hatten so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als würde hier ein gewaltiges Mysterium auf das Publikum warten. Aber tatsächlich wird das zentrale Rätsel schon sehr früh angedeutet. Und wirkliche, echte Überraschungen bleiben bei dem Film eigentlich über weite Strecken aus. Aber hier fehlt eben auch ganz stark diese Kinomagie, also die Spielbergs beste Filme eben damals auch ein bisschen ausgezeichnet hat. Also hier ist weder diese emotionale Kraft von E.T. noch dieses Staunen, das man damals bei Unheimliche Begegnung der dritten Art hatte. Also das stellt sich hier also so gut wie gar nicht ein. Stattdessen dominiert hier eben über weite Strecken ein sehr dialoglastiger Erzählstil. Also die Figuren diskutieren ständig, was geschieht, wie die Situation einzuordnen ist. Das zieht sich auch sehr stark ins Finale hinein. Und irgendwann ist es dann wirklich so, dass man von den vielen bedeutungsschwangeren Gesprächen, würde ich es jetzt mal nennen, und auch den ständigen Nahaufnahmen eher ermüdet als gefesselt ist. Die Thematik des Films ist natürlich wirklich gut, also die zentrale Fragestellung. Also wie würde die Menschheit reagieren, wenn außerirdisches Leben existiert? Ne? Also es ist jetzt auch nicht neu, aber der Film presst dann sozusagen auch noch eine Figur hinein, die stark religiös geprägt ist, um eben natürlich diesen Aspekt auch abzuhandeln. Aber ich sag mal so, das bleibt irgendwie mehr ein Ansatz als eine wirkliche Auseinandersetzung. Und in dem Fall bleibt auch diese Thematik also ein bisschen im Hintergrund. Aber man muss natürlich sagen, am Ende ist das kein schlechter Film. Also im Gegenteil, weil es natürlich Steven Spielberg ist, liegt da selbst ein mittelmäßiger Film noch klar über dem Durchschnitt vieler anderer Produktionen. Aber trotzdem bleibt so der Eindruck einer verpassten Chance. Also der Film ist kompetent inszeniert, gut gespielt und stellenweise auch spannend. Aber er erreicht auf jeden Fall nie die Größe, die man von Steven Spielberg, die man sich von Steven Spielberg bei diesem Genre, bei diesem Film erhofft hätte. Es bleibt im Großen und Ganzen eine Enttäuschung. Aber man muss sagen, bei dem hohen handwerklichen Niveau kann man da natürlich auch nochmal ein Auge zudrücken.
Ja, ich kann mich da Olli eigentlich nur anschließen komplett. Also bin komplett zu seiner Meinung, was er da eben auch gesagt hat. Das brauche ich nicht alles nochmal wiederholen. Von der handwerklichen Seite, okay, die Tiere, die CGI-mäßig eben so aussehen, so künstlich, das soll angeblich im Film irgendwie dann auch erklärt werden. Aber am Ende auch nicht so richtig, weil es gibt da schon Fragezeichen, die bei mir offen bleiben. Und inszenatorisch ist auch die einzige große Actionsequenz. Also es gibt viele Verfolgungsjagden in diesem Film, die ziemlich gut inszeniert sind. Aber die große Actionsequenz, die war mir zu drüber. Also gerade Spielberg, der aus einer Zeit kommt, wo alles in echt gemacht wurde, da ist das schon ein bisschen traurig so zu sehen. Also da hätte man schon was anderes machen können. Und das ist nicht reißerisch und überraschend und toll, dazu zu gucken, wenn man weiß, das ist nicht echt. Na, also da zeigt Mission Impossible schon andere Sachen. Und wenn sie eine Action-Sequenz in diesem Film haben, dann hätten sie doch wirklich auch mal cool inszenieren können. Ja, ansonsten auch eine große Enttäuschung eben für mich, denn ich habe ganz groß was erwartet. Ich habe jetzt gesehen, auch in den Trailern, in den neuesten Trailern wird generell direkt verraten, worum es geht, weil es am Ende wirklich nur um den Filmtitel geht, zu sagen, ist die Menschheit bereit für die Wahrheit, um das alles aufzudecken und der Welt zu präsentieren, was hier, ja, das, was der Whistleblower hier von dieser geheimnisvollen Firma entwendet hat, diese geheimen Daten. Ja, und da muss ich noch sagen, zu diesen ganzen Protagonisten, die haben leider gar keine richtige Backstory, es wird ein bisschen was versucht und also die sind so ein bisschen ungreifbar, besonders Colin Firth, sein Charakter, da ist irgendwas, aber man kann gar nicht, es wird nie erklärt, was da war. Es gibt so Sachen wie gewisses Geräte, sage ich mal, wo Sachen dann passieren, wo gar nicht wirklich erklärt wird oder also man sieht da, dass Sachen passieren, aber Leute haben Angst davor, weil schon mal andere Sachen mit irgendwas passiert ist und da wird auch nichts erklärt. Also es wirkt irgendwie immer so Sachen, als würden Passagen ja rausgenommen, sind die rausgenommen worden, also während der Drehbuchphase oder irgendwas und das Drehbuch eingekürzt worden, scheinbar. Also weil am Ende konzentriert sich die Sache nicht um die Erklärung, was hier vor sich geht. Und dann hatte ich auch das Problem zusätzlich, dass mit dieser christlichen Person und dem Glauben, wo wir bei Glauben eben gibt es viele Glaubensrichtungen, hier ist einfach nur das Christliche ins Auge gerückt. Und ja, da war ich sowieso komplett raus. Also ich finde, der Film ist aus der Zeit gefallen. Ich glaube, für 30, 40 Jahren hätte der besser funktioniert. Und ja, es gibt tatsächlich bessere Spielbergs. Und John Williams, sein Soundtrack, sein Score, den habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe ein bisschen dann während des Filmschauens überlegt, da ein bisschen mal drauf zu hören. Ne? Und habe so ein bisschen, und der war gar nicht so richtig da und dachte, er hat ja mal John Williams. Ist es das? Aber ist gar nicht so stark, ne, wird er nicht sein. Und dann sehe ich im Abspann, da ist doch John Williams und der war gar nicht so präsent, der Score. Ja, naja, auf jeden Fall, ja, ein Film, den ich nicht nochmal sehen muss. Also, ich war noch nie so enttäuscht von der Spielberg-Film und es gab schon einige. Und es gibt wirklich Meisterwerke von ihm. Und ich finde zum Beispiel die Begegnung mit der dritten Art wirklich fantastisch. Und der ist auch sehr spannend und ja, aber naja, so sieht's erstmal aus und jetzt können die anderen mal ein bisschen drüber reden.
Das ist schön, dankeschön, Robert. Wir dürfen auch noch mal ein bisschen reden hier und das Kuriose ist halt so, dass ich zu allem Ja sagen kann eigentlich so. Du hast ja auch schon gesagt, dass du da viel auf jeden Fall unterschreiben würdest in dem, was da gesagt wird so. Aber die Frage, die ist, wenn man da ins Kino geht, wie sehr lässt man sich davon stören?
Ja.
Das war so das, was ich damit rausgenommen habe.
Ja, also bei mir ist jetzt schon ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen dem Gesehenen. Und jetzt, wenn wir uns so alles so drüber unterhalten und man dann auch nochmal die Gelegenheit hat, länger über den Film nachzudenken, wird einem auch irgendwie viel klarer und man gewinnt dem Film dann doch irgendwie den Wert ab, den er hat. Also ist schon vieles Tolles drin gewesen, wo man sagen muss, nee, das hat hingehauen. Und was der Robert jetzt gemeint hat, dass der aus seiner Zeit gefallen ist, mag sein, aber vielleicht ist es auch gerade das, was manche Leute mal gerne wieder gucken wollen. Irgendwas, was vielleicht sie auch an Kino vor 30 Jahren erinnert. Und das gibt der Film dann auch irgendwie letzten Endes.
Das muss ich halt wirklich auch sagen. Also das haben wir ja auch schon vorangestellt quasi. Das ist Oldschool Cinema in jedem Fall. Alle Filme verbindet von Steven Spielberg immer ein humanistischer Grundansatz. Ne? Also es ist immer dieser Glaube an den Menschen und an das ja, Gute im
Empathie.
Menschen. Ne? Empathie wird ja auch hier wieder beschworen irgendwie als die nächste Stufe der Evolution.
Ja.
Also das sind ganz klar humanistische Grundgedanken, die da immer wieder mitschwingen. Und mir ging es halt wirklich so, dass ich mit den Figuren hier mich verbinden konnte, das halt auch nochmal eine Stärke ist, in jedem Fall auch von Spielberg-Filmen, dass man halt schon eine menschliche Ebene und Basis halt immer mit den Figuren findet. Das liegt hier in dem Fall natürlich auch an den tollen Darstellern, also an auf der einen Seite Emily Blunt und Josh O'Connor natürlich in den Hauptrollen. Ich glaube, er hat auch definitiv A Single Man gesehen, Steven Spielberg, deswegen weiß er, dass Colin Firth auf Knopfdruck weinen kann.
Ja, also was er da für Gefühle in seinem Gesicht wiedergibt, da war ich schwer beeindruckt.
Unfassbar,
richtig
wirklich.
Toll.
Ja, absolut. Also der ist halt eben auch nicht der schwarz-weiße Bösewicht, ne, sondern da sind halt Grauschattierungen drin und auch ein Hintergrund. Auch wenn, und da kommen wir zu dem anderen Punkt, den Robert ja erwähnt hatte, als Nachteil diese Hintergründe nicht ausführlich erklärt werden, finde ich, das wiederum ist eine Stärke des Films. Der Film lässt sehr viel offen. Das ist ja so etwas, was viele halt irgendwie, die den Film abgewertet haben, bemängeln. Die Tatsache, dass er eigentlich also aufhört an dem Punkt, wo es anfängt, mehr oder weniger, ohne jetzt zu viel zu spoilern oder so. Aber dass er einen halt unbefriedigt deswegen zurücklässt, weil er dann halt eigentlich die Sache, über die die ganze Zeit geredet wird, so die ganze Zeit Thema im Film ist, halt gar nicht wirklich zeigt oder gar nicht wirklich irgendwie ausspielt. Aber das finde ich eigentlich eine Stärke des Films, weil er eben so viel offen lässt, so viel Freiraum lässt, auch so viel nicht ausformuliert. Das ist eher eine Schwäche des modernen Films,
ja,
wie ich finde. Ich habe mich ja letzte Woche sehr über Masters of the Universe aufgeregt und das war halt wirklich ein Film, der dekliniert mir haarklein alles vor.
Ja.
Und hier haben wir halt irgendwie Luft zum Atmen und zum Selberdenken. Und wie du schon sagst, wenn der Film dann vorbei ist und man noch ein paar Tage irgendwie ins Land streichen lässt, so, dann denkt man halt auch mehr darüber nach und denkt sich vielleicht seine eigene Geschichte und denkt sich halt auch irgendwie, wie die Gesellschaft, in der wir leben, tatsächlich irgendwie auf so etwas reagieren würde. Und das ist ja auch der Sinn und der Hintergrund und der Gedanke eigentlich von Steven Spielberg gewesen. Wir haben hier so einen Kriegsschauplatz, der am Anfang auch ist, zwischen Amerika und Nordkorea. Ja. Ne, der da aufgemacht wird. Also das ist hier schon durchaus eine Parallele auch zu unserer Welt, in die dieser Film dann, in diese fantastische Handlung halt eingebettet ist. Und das ist das Beste eigentlich, was Science Fiction machen kann, ein Spiegel irgendwie der Gegenwart zu sein.
Genau, und ne, wenn jetzt alles so gleich erzählt wird und alles erklärt wird und du willst, ach ja, okay, da muss ich mir jetzt keine Gedanken mehr machen, ja, dann ist auch der Witz irgendwo weg. Also irgendwie ist es wirklich, jetzt wenn man so drüber nachdenkt, wirklich wichtig, dass in dem Film halt auch wirklich vieles offen gelassen wird und dass man dann wirklich nochmal nach und dann vielleicht denkt, ah ja, das könnte damit zusammenhängen und stimmt, ja. Nee, also es war schon so, wie es erzählt wurde und so, was eben auch angesprochen wurde, was eben offen gelassen wurde und gerne erzählt wurde. Ja, mein Gott, dann wurde es halt nicht erzählt. Dann macht ihr halt deine eigene Story drumherum. Es ändert ja an der Kerngeschichte nichts.
Ja. Ich gebe zu und ich gebe dem Film auf jeden Fall und den beiden halt auch recht, dass der Film seine Schwächen hat. Er hat seine Punkte, die nicht gut funktionieren. Er hat so ein paar Dinge, die halt irgendwie logische Löcher hinterlassen quasi. Es ist an einigen Stellen drüber. Aber ich konnte jetzt beispielsweise auch mit einem The Fountain viel anfangen, weißt du? Auch so ein Film, wo am Schluss dann halt irgendwie alle spätestens halt aus dem Kino gegangen sind, weil der Film dann halt auch in so eine, also auch dann einfach die Schraube hochdreht so und auch eben natürlich klar, die CGI-Schraube hochdreht. Die CGI-Effekte, also sind nicht durchweg gelungen, das sehe ich auf jeden Fall auch so, aber wie gesagt, es ist halt einfach so, wie viel gesteht man dem Film zu an Schwächen oder an Fehlern und kann trotzdem was rausholen. So. Und bei mir war auf jeden Fall, bewog das auf jeden Fall die negativen Seiten.
Ja, also auch gerade Handwerkliches, was Steven Spielberg oder auch der Kameramann,
Janusz Kaminski,
was der da einfängt, wenn zum Beispiel jemand an ein Fenster rantritt und das Gesicht des anderen sich dazu dreht und sich diese Gesichter überlappen, das ist ganz tolle ganz tolles Einfangen von Momenten. Das merkt man einfach, dass da Genies am Werk sind.
Eine Person steigt ein und die Kamera gesellt sich auf dem Nebensitz dazu.
Total, das ist super. Total cool. Echt. Also da muss man draufkommen und das haben die gemacht und das schon allein deswegen ist der Film schon ein Must-See auf alle Fälle. Mhm. Ob man jetzt am Ende nach dem Film sagt, Mensch, das ist jetzt aber lebensveränderter Film jetzt für mich dieses Jahr gewesen, das ist ja dann jedem selber überlassen, aber allein das Technische, was auch Oliver schon erwähnt hat, es ist einfach, macht einfach viel von dem Film auch aus. Das war schon sehr, sehr sehenswert.
Genau, und ich finde es auch mal gut eigentlich, und wir werden damit jetzt auch schließen, dass John Williams wirklich hier nicht so auf die Tube drückt und halt nicht den üblichen symphonischen Score abliefert, sondern halt auch wirklich einen eher ruhigen Score macht zu einem Film, der schon auch sehr viel über seine Figuren und über seine Dialoge funktioniert. Und nicht halt eben über die große Action. Wobei das zentrale Action-Piece, das Robert bemängelt hatte, fand ich schon echt sauspannend. Also da
die Verfolgungen, das war sehr, sehr spannend.
Vor allen Dingen diese eine Sequenz, die er ja auch meint, ne, die er angesprochen hatte, das war schon echt Nervenkitzel pur und auch groß, also wirklich stark inszeniert.
Ja, da hat man dann mitgefiebert auf alle Fälle. Aber dafür, dass ich dann sage, boah, geiler Film, hätte es mehr geben können. Aber gut, unterm Strich, man ist vielleicht doch wirklich ein bisschen verwöhnt von anderen Sachen. Ja.
Also er ist anders, als ich gedacht hätte, in jedem Fall. Das geht uns, glaube ich, allen so. Der Trailer ist da sicherlich auch so ein bisschen auf die falsche Fährte führend. Aber trotzdem war ich sehr angenehm überrascht in jedem Fall. Und unter den doch oftmals sehr mittelmäßigen großen Blockbustern des bisherigen Sommers bin ich da doch auf jeden Fall positiver gestimmt und kann da schon was mitnehmen. Und ich glaube schon, dass der auch im Kanon der Filme von Spielberg gut funktionieren wird. So AI war damals auch kein Film, der mich so hundertprozentig überzeugt hatte.
Den fand ich toll. Ja. Also wenn ich an den denke, dann muss ich heulen, weil ich das Ende so eben dieses Empathische, das Gefühl, jemanden gegenüber zu bringen und ja, das ist schon, das ist ein guter Film für mich. Aber ich fand Minority Report auch ganz super.
Ja, Minority Report ist auch sehr stark in jedem Fall. Bei AI war es natürlich irgendwie auch so dieses Stanley Kubrick-Hommage. Da legt man sich schon sehr weit aus dem Fenster. Aber ja, ne, das sind vielleicht auch Filme, die dann im Nachhinein noch ein bisschen wachsen werden, wie auch dieser gegebenenfalls. Nach Fablemans, seiner eigenen persönlichen Geschichte, die er ja wirklich auch als ein sehr konzentriertes Drama erzählt hat, Coming-of-Age-Geschichte erzählt hat, und nach, als einen historischen Film ja eben auch, ne? Jetzt also hier wieder Science-Fiction und ja, so langsam werden die Filme, glaube ich, nicht mehr so zahlreich, die wir von ihm noch erwarten können.
Aber der produziert
können.
Ja immer super viel mit. Ja. Also das ist ja irre, was der alles produziert. Da habe ich mal geguckt, Mensch, das hat der auch produziert. Der produziert ja alles.
Ja, ich meine, die drehen ja alle gerade nochmal auf. Ne? Also auch Ridley Scott hat jetzt zig Projekte irgendwie in der Pipeline, ne? Die er noch irgendwie verwirklichen will. Also man merkt schon, da läuft auch die Zeit ab in jedem Fall. Und wir können also gespannt sein. So viel Zeit kann man sich eben nicht mehr lassen für einen Film, ihn zu inszenieren. Und deswegen können wir dankbar sein, dass es jetzt wieder einen neuen Steven Spielberg-Film gibt in den Kinos. Disclosure Day, der Tag der Wahrheit. Ja, alles dabei gewesen, glaube ich, hier. An Meinungen in jedem Fall. Macht euch selber ein Bild ab dieser Woche im Kino.
Viel Spaß.
Kapuze, Batman, sie ist ganz rosa geworden.
Dann müssen es geheimnisvolle Strahlen sein, Robin. Auf geht's, fahren wir zum Batcave, bevor es zu spät ist.
Das müssen wohl geheimnisvolle Strahlen sein. Vielleicht sind die auch dafür verantwortlich, dass sich Tiere plötzlich in Zombies verwandeln. Denn darum soll es jetzt gehen, um die Nacht der Zokalypse, ja. Wie der Film im Original heißt. Und auf Deutsch heißt er dann Zombies
im Zoo.
Ja, genau.
Ja, schade, dass das so doof übersetzt wurde, weil...
War die Alliteration Doppel-Z.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Also... Weil so zombie-mäßig sind die, ja, sind schon Zombies, aber naja, kann man so nennen.
Animationsfilm, muss man dazu sagen.
Genau, ein Animationsfilm.
Nicht der Horrorfilm der Woche.
Ich habe mich zu Tode gefreut. Also es ist ein Film, das sagt man mal vorweg. Der ist eigentlich für Kinder gedacht, damit Kinder so ein bisschen ans Horrorgenre rangeführt werden. Und es soll auch bewusst etwas gruselig sein. Na, also das... würde ich, wenn ich ein Kind wäre, wahrscheinlich auch als gruselig dann an manchen Stellen empfinden. Worum geht's? Es geht um einen Zoo, der ist in Kanada ist der Zoo. Genau, da lebt die junge Wölfin Gracie und die lebt da halt ihr Dasein und alles ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Ihr Oma sagt immer, Mensch, bereite dich aufs Schlimmste vor und wenn nicht sogar aufs Allerschlimmste. Und die Oma soll recht behalten, plötzlich kommt ein Meteorit angeflogen und haut ein paar Löcher dann auch in die Gehege, weshalb auch die Tiere freikommen und landet dann im Streichelzoo, wo die süßen kleinen Häschen und Küken so sitzen und vor sich hinschnummern und ein Häschen wird davon wach und das hoppelt dann zu diesem glühenden Element hin und denkt so, ach, da snacke ich doch mal dran rum. Und ja, kurze Zeit später verwandelt es sich und ist dann Bunny Zero, also Patient Zero, also quasi das Ur-Zombie-Häschen, das dann quasi anfängt, alle anderen Tiere mit zu infizieren. Aber zum Glück, wie gesagt, kamen einige Tiere aus diesem Gehege durch den Einschlag frei und sind dann auf freiem Fuß und die versuchen dann zusammen eine Lösung zu finden, warum oder wie man eben diese Zoo-Apokalypse aufhalten kann und auch diese ganzen Tierchen wieder entzombifiziert. Genau. Und dabei erhält Gracie Unterstützung von Dan, einen Berglöwen, einen Puma und dann gibt es noch einen Strauß, der Ash, dann gibt es noch einen Capybara und einen lustigen Lemur, der versucht immer beim Veterinär zu landen, damit er dort Filme gucken kann und er findet immer für alles irgendwie eine spielerische, ja, das ist wie in dem einen romantischen Film oder das ist wie in diesem Mystery-Film, das ist wie bei diesem Krimi, da passiert jetzt das und das, wir sind in Akt 2. Also das sind da so richtig niedliche Referenzen, das ist richtig gut gemacht und ja, dann gibt es noch einen Affen, der denen hilft und am Ende treffen die dann auch noch, was für mich das Beste am Film war, auf ein kleines Flusspferd. Also da sind Tiere drin, die sind wirklich super niedlich inszeniert und animiert und ich denke, dass auch als ein Erwachsener man da sehr auf seine Kosten kommt. Wie gesagt, es ist von den Regisseuren Ricardo Curtis und Rodrigo Perez Castro dafür gedacht, dass Kinder eben an das Horrorgenre rangeführt werden. Die beiden haben schon zusammengearbeitet mit als Animations Storyboard-Teller für The Incredibles, Monsters Inc., Rio, The Book of Life und die Ice Age-Reihe. Und jetzt ist das ihre erste Zusammenarbeit in einem Animationsfilm. Und ganz allein ausgedacht haben sie sich das nicht, denn dieser Film stammt in Zügen aus der Feder von Clive Barker, den ihr von Hellraiser kennt. Und der liefert dafür die Grundlage. Und der Film basiert eben lose auf diesem. Und die Geschichte hieß Zombies. Und ursprünglich war das Konzept eben deutlich düsterer und eher für Erwachsene gedacht. Ja, also ich hatte 90 äußerst unterhaltsame Minuten. Ich hatte richtig Spaß. Der Film ist für 12-Jährige freigegeben. Ich habe aber gesehen, dass man den auch ab 6 mit Begleitung eines Erwachsenen gucken kann. Die Animation, das Häschen verwandelt sich dann quasi wie ein neonleuchtendes Monsterchen mit großen, fletschigen Zähnen und Krallen und schwarzen Augen. Also guckt euch mal den Trailer an, wenn ihr ja jetzt vorhabt, mit einem Kind reinzugehen, und schätzt dann ein, ob das jetzt doch vielleicht zu gruselig für euer Kind ist. Das will ich jetzt nicht auf meine Kappe nehmen. Ich fand, es gab schon mal ein paar erschreckende Momente, die ich denke, bei Kindern auch nochmal anders ankommen. Ich habe mich jetzt nicht erschreckt, aber wo ich mir schon vorstellen könnte, dass ein Kind da vielleicht doch ein bisschen Angst entwickelt. Aber insgesamt war das ein zuckersüßer Film, den ich wirklich jeden ans Herz legen kann. Der Film ist tatsächlich schon 2024 in Kanada erschienen. Das ist eine Kooperation aus Kanada, Frankreich und Belgien. Da sind die Filme auch schon gestartet, auch in den USA. Und jetzt letztlich kommt er zu uns ins Kino 2 Jahre später. Gott sei Dank, denn der Film guckt sich richtig nett an. Die Animation ist auch ein bisschen ungewöhnlicher. Man kennt das jetzt nicht so wie jetzt die Minions oder die ganzen Pixar-Filme. Es ist mal ein bisschen ungewöhnlicher und ein bisschen auch überzeichneter, also die Tiere sehen wirklich nicht jetzt wirklich aus wie das Tier aus dem Bilderbuch, aber ganz nett animiert, ganz toll gemacht, und ihr habt da auf jeden Fall eine gute Zeit. Empfehlung klar von mir, Horrorfilm der Woche, weil es ist ein gruseliges Thema, aber nicht so gruselig, dass man da nicht mit seinem Kind reingehen kann. Zombies im Zoo oder Night of the Zoopocalypse.
Ja, klingt gut auf jeden Fall. Ich glaube, das werde ich mal mit dem Kurzen in Angriff nehmen. Ich glaube, der hat da auch durchaus Spaß dran in jedem Fall. Zombies im Zoo auf jeden Fall ab dieser Woche in den Kinos. Und da muss natürlich noch gebührend Folgendes sein.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst?
Ja, wer hat Angst? Wir müssen sofort raus hier.
Ja, wenn wir schon den Horrorfilm der Woche haben. Danke dir, liebe Aki.
Gerne.
Ja, und die liebe Aki ist damit leider raus für diese Woche. Wir haben das schon vorher aufgezeichnet, ihr habt es vielleicht schon gemerkt. Aber wir wollen ja auch möglichst viele Stimmen zu Wort kommen lassen hier natürlich. Und deswegen immer so ein bisschen zeitliche Vorplanung nötig. Aber ich bin jetzt für euch live hier on air und dabei, so dass wir noch über die sonstigen Filmstarts sprechen können in dieser Woche. Einiges habe ich noch gesehen in jedem Fall, dass ich an dieser Stelle auch gerne anschließen möchte. Das wäre auf jeden Fall der wundervolle Amelie, die kleine Amelie der komplette deutsche Titel, der hat nämlich ein bisschen anders als der internationale Titel. Die kleine Amelie oder der Charakter des Regens ist der deutsche Titel. Der Originaltitel eigentlich genauso wie die Buchvorlage. Tatsächlich gibt es hier eine Buchvorlage, und die ist gar nicht mal unbedingt ein Kinderbuch, sondern tatsächlich ein biografischer Roman von Amélie Nothomb. Die beschreibt nämlich in diesem Roman ihre Kindheit in Japan. Sie stammt aus Frankreich, der Vater ist französischer Diplomat, und sie hat ihre Kindheit eben in Japan verbracht, und wie sie das wahrgenommen hat, beschreibt sie hier sehr schön in sehr kindlicher Perspektive. Und diese Fremdheit und vor allen Dingen halt eben auch die Tatsache, dass der Film und die Handlung und eben ihr Aufwachsen in den 60er Jahren sich abspielte, was noch nicht so lange her ist eigentlich, dass da der Krieg vorbei ist, und die Wunden sitzen halt wirklich immer noch tief. Viele haben halt eben Menschen auch im Krieg verloren. So dass diese französischen, fast schon Kolonialisten, die dann da ja jetzt irgendwie am Werke sind, da natürlich auch nicht unbedingt so positiv aufgenommen werden immer. Aber das ist alles noch gar nicht so unbedingt das Thema wenn der Film beginnt, denn der Film beginnt mit einem ziemlich harten Verdikt, nämlich das des Gemüses. So beurteilen nämlich die Ärzte auf drastische Art und Weise, als Amelie zur Welt kommt, das junge Mädchen. Denn was sie unterscheidet, ist der fehlende Blick, der ihren Augen das Leben verleiht. Den hat sie nicht. Sie schaut stur und stumm in die Ferne und scheint nichts mitzubekommen um sie herum. Aber sie ist gar nicht so teilnahmslos, wie sie daneben sitzt, sondern nimmt alles in sich auf. Die Eltern schließen sie trotzdem ins Herz. Klar, logisch, das ist natürlich zum einen ihre Tochter und zum anderen haben sie zwei andere sehr hyperaktive Kinder, die diesen stummen Nachwuchs durchaus als willkommene Abwechslung nehmen. An einem schicksalshaften Tag begegnet allerdings Amelie ihrer Großmutter Claude und die kommt zu Besuch und bringt Schokolade mit. Die Oma bringt weiße Schokolade mit und diese weiße Schokolade aus Belgien, da wo sie eigentlich herkommen, gar nicht französisch, sondern belgisch ist die Familie, genau, die ist hier der Auslöser für sie eigentlich, dass sie erwacht und dass sie sich selbst bewusst wird und dass sie jetzt plötzlich wieder da ist. Und auch beginnt zu schreien, als sie irgendwie alles auf einmal um sie herum einprasseln sieht und sich nicht äußern kann, denn sie kann ja noch nicht sprechen. Und denkt aber sehr wach und kann sich nicht mitteilen. Und das macht sie natürlich wahnsinnig wütend. Und deswegen sind die nächsten Tage erstmal davon geprägt, dass sie eigentlich nur noch durchweg schreit. Was dann auch dafür sorgt, dass die Eltern kein Auge mehr zutun können. Und auch die Kinder, die Geschwisterkinder, auch schon genervt sind. Gut, dass da die junge Nishio-san zu Gast ist. Und hier in dem Haus als Haushaltshilfe arbeitet und als Kindermädchen arbeitet und sich wirklich sehr aufopferungsvoll und rührend um Amelie kümmert, auch als die Oma dann wieder zurück nach Belgien geht. Der erste schwere Abschied für Amelie und sie muss begreifen, dass die Dinge endlich sind. Und Nishio-san bleibt und wird Amelies beste Freundin. Einen endlosen Sommer lang voll Glück und Traurigkeit begleiten wir Amelie und Nishio. Der Vater ist als belgischer Diplomat mit der Familie nach Japan gezogen. Die 60er Jahre gehen zu Ende, die Wunden des Kriegs sind immer noch frisch. Wie gesagt, der Argwohn der älteren Generation gegenüber den Ausländern ist sehr stark. Doch die jüngere Generation lernt zu verzeihen. Amélie Nothomb hat hier also eben ihren autobiografischen Roman Metaphysik der Röhren. Also das ist auch der Originaltitel, Metaphysik des Tubes, glaube ich, war es. Also Tubes war es, glaube ich, auf jeden Fall französisch. war es in Englisch vielmehr, in der internationalen Fassung. Und die französische Fassung ist, der Typ tatsächlich ist es auch im Französischen. Hier, wie gesagt, bei uns der deutsche Titel Amelie und der Charakter des Regens. Ich muss jedes Mal nachgucken, weil ich es jedes Mal wieder vergesse, weil es irgendwie so, der Regen ist durchaus ein entscheidendes Element in diesem Film, denn wie wir nachher lernen, ist die erste Silbe des Namens von Amelie bedeutet Regen, also Ame ist Regen. Und das passt ihr sehr gut, denn sie liebt den Regen und sie liebt das der Prasseln der Tropfen und hat auch keine Probleme damit, nass zu werden, wie wir dann immer mal wieder erleben. Also wirklich ein wundervoller Animationsfilm, der die Welt aus dem Blick von Kindern zeigt, aber nicht nur ein Kinderfilm ist. Der ist eigentlich für alle Generationen, sowohl für Kinder natürlich zugänglich durch seine wirklich auch sehr farbenprächtige Gestaltung. Es ist alles in sehr kinderbuchartigen Zeichnungen gestaltet, das Ganze. Aber auf der anderen Seite ist er halt einfach auch für Erwachsene toll, weil er einfach so klug ist und so so viel empathisch halt hier auch reflektiert. Es ist wirklich ein außergewöhnlicher, ganz wundervoller Film. Ich hatte schon viel gehört von dem Film, der war in Annecy ausgezeichnet, preisgekrönt und das ist ja das wichtigste Animationsfilmfestival in Frankreich, eine auch auf jeden Fall sehr lebendige und vitale Animationsnation, wo wirklich viele tolle Sachen rauskommen, die bei uns gar nicht ins Kino kommen, auch regelmäßig in Cannes laufen, im Wettbewerb dort teilweise ja auch. Und Amelie lief halt eben in den französischen Kinos natürlich auch sehr erfolgreich und war dann ja auch für den Oscar nominiert. Also Wirklich ein kleines Juwel der Animationskunst. Dafür verantwortlich sind Malis Vallat und Lian Chohang Jin Kwang. Die beiden haben den Film gemacht und das Buch interpretiert. Das Buch ist, wie gesagt, kein Animationsbuch, kein Zeichenbuch, kein gemaltes Buch, kein Kinderbuch oder auch kein Comic oder so, sondern tatsächlich ein Roman. Und der ist eben aus der außergewöhnlichen Perspektive einer 2,5-Jährigen geschildert. Und die Welt herum ist voller Farben, mit dicken Wachsmalstiften auf die Leinwand gemalt. Japanische Tradition trifft auf westliche Blickweisen, ohne hier das Mittel einer anmaßenden Aneignung. Amelie betrachtet alles mit großen grünen Augen. Ton und Stil erinnern an die japanische Animationskunst, wie zum Beispiel Hosodas Mirai. Oder natürlich Miyazakis Mein Nachbar Totoro. Amelie findet aber einen ganz eigenen Stil, umgarnt zuerst mit Leichtigkeit und Schönheit, um dann Ernst und Tiefe zu gewinnen. Ein kleines, beglückendes, berührendes Wunder. Das ist das, was ich mir hier aufgeschrieben habe und was ich nochmal fett unterstreichen kann. Schaut euch den Film an. Die kleine Amelie und der Charakter des Regens, mein persönlicher Film der Woche und Herzensfilm der Woche auf jeden Fall. Ich glaube, das ist rübergekommen. Ja, wir haben noch reichlich Zeit heute, deswegen machen wir noch ein bisschen Musik aus dem Soundtrack zu Disclosure Day von John Williams. Wenn wir den schon mal hier zu Gast haben quasi mit seinem Soundtrack zum Film, dann wollen wir das auch zelebrieren. Hier ist Celestial.
Hey, kommt schon, haut ab, ihr zwei. Ihr stört seine Konzentration.
Oh, Entschuldigung.
Also bis dann, Jungs.
Sie sind der größte Erster-Event.
Ruhe, du störst seine Konzentration.
Oh nein.
Herr Dio, halt die Klappe.
So, der Flo ist da. Hallo, Flo.
Hallihallo, der Flo sagt Hallo.
Stör nicht meine Konzentration. Schön, dass du da bist und ich nicht mehr allein bin hier im Studio. Die Aki hat es ja leider schon verlassen, aber wir haben natürlich noch ein paar weitere
Filmstarts der Woche.
Zum Beispiel, ja, du hast es dir gewünscht,
ja.
Den Horrorfilm der Woche. Also,
wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, wow,
wow, ja, wer hat Angst? Wir müssen sofort raus hier.
Ja, und wenn es um den Horrorfilm der Woche geht, dann bist du natürlich am Start und hast dir Dolly angeschaut.
Das ist korrekt. Ich habe mich irgendwo in den Wald begeben und mit einer Wrestlerin auseinandergesetzt, die eine Porzellanpuppenmaske trägt.
Ja, was Dolly, man halt so macht in seiner Freizeit.
Ja, ne? Genau. Dolly ist Backwoods-Horror im Stile von versucht. Also man merkt auf jeden Fall, dass dieser Mensch Rod Blackhurst, der diesen Langfilm gemacht hat, der auf seinem eigenen Kurzfilm Baby Girl basiert, großer Fan von Texas Chainsaw Massacre ist. Er hat sich zwei halbwegs bekannte Menschen genommen. Also mit Sean William Scott kann ich zumindest auch noch was anfangen. Fabienne Therese kannte ich jetzt nicht so, die ein Pärchen irgendwo durch den Wald stampfen und auf Dolly treffen eben. Einen sehr großen Menschen mit Porzellanpuppenmaske, der anfängt nicht ganz so nett zu sein. Und das ist auch alles schön gedreht auf 16 mm nämlich. Und sorgt dann eben dadurch dafür, dass es enges Bild, alles schön dreckig, schön ranzig aussieht, genauso wie es sein soll. Das Problem ist vielleicht auch nur, auch wenn der Film nur 83 Minuten lang ist, dass man doch stark merkt, dass es auf einem Kurzfilm basiert und es nicht immer die beste Idee ist, wenn man dann selber seinen Kurzfilm an einen Langfilm macht und vielleicht nicht so ganz weiß, wie man diese 80 Minuten füllen soll. Denn also erstmal kriegt Sean William Scott ordentlich eine Schaufel ins Gesicht, wundervolle Practicals und die Hauptfigur Maisie wird entführt und wird eben von Dolly in dieses Haus gebracht. Und dort als Baby angezogen und soll auch die Flasche bekommen oder die von der Brust trinken und sowas und wird da irgendwie so babyfied im Grunde und will da aber halt raus und unterhält sich auch durch die Wand mit irgendwem, der in einem Nachbarzimmer hockt. Aber ja, so richtig, der Film versucht, diese Terroratmosphäre aufzumachen und in einzelnen Momenten, finde ich, schafft er es auch, aber es ist halt viel Leerlauf, es ist dann auch viel irgendwie Stille, die für mich nicht richtig funktioniert hat, weil ich so denke, dass da, wo dann TCM halt eben mit viel Geräuschen und auch Musik arbeitet, um da nochmal dir Stress reinzujagen, wenn da alles passiert. Und so richtig kommt das bei Dolly leider nicht rüber. Aber wenn es halt immer losgeht und irgendwie da Leute verfolgt werden oder irgendwo Gewalt am Start ist, da merkt man schon, ah, das können die. gute dreckige Bilder, harte Gewalt und gute Practical Effects, das kommt tatsächlich dann sehr gut an. Und das ist dann auch schon so der USP des Films. Das kann man dann auch irgendwie langweilig finden oder doof. Ich hatte schon auch irgendwie meine Freude daran. Auch wenn ich es mir gewünscht hätte, dass es noch besser ist und mich noch mehr abholt und irgendwie dann ein bisschen mehr Tempo reinkommt und alles. Aber am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ich habe in letzter Zeit auch schon deutlich schlechtere Horrorfilme gesehen, die auch vor allen Dingen immer hässlicher aussehen, weil ich finde, es ist immer schon, wie gesagt, so Analogfilm drehen, das macht dann schon nochmal was, gerade für, passt auch hier eben einfach sehr gut. Und so wie ich das mitbekomme, bist du ja auch nicht ganz unerfolgreich, zumindest in den USA, und kommt bei den Leuten auch, glaube ich, gut genug an, dass man sagen könnte, vielleicht ist das so Terrifier-mäßig, da war der erste auch unendlich langweilig. Und vielleicht gibt jemand dem Menschen ein bisschen mehr Geld, dass er sich vielleicht irgendwie einen Drehbuchschreiber dazu holen kann, der irgendwie das schafft, das ordentlich zu verpacken. Und dann hätte ich auch gar keinen Stress mit, mir noch weiter anzugucken, wie Dolly durch den Wald zieht und Leute mit einer Schaufel über den Kopf zieht. Dolly selbst auch gespielt von Max Lindsay. Und Max Lindsay ist Wrestler in Amerika und wird auch im Ring als Max the Impaler genannt. Das kommt auch sehr gut rüber, denn es ist ja, man merkt auch, wie das hilft, wenn du Leute castest, die einfach den passenden Körpertyp dafür haben und auch die Kraft, wenn da irgendjemand einfach jemanden am Genick packt und einfach hochheben kann und rumwerfen kann, passt das da einfach sehr gut rein. Deswegen, ja, für mich schon der Horrorfilm der Woche. Dolly.
Okay, okay. Naja, also ich weiß nicht, ob das bei uns so mit dem Erfolg sowas wird. In
Deutschland,
ne?
Wahrscheinlich wieder nicht. Soweit ich gesehen habe, ist es ein Shutter-Film. Und Shudder ist dann doch, glaube ich, immer so, dass das passt dann schon. Hm. Da muss dann nicht so viel, glaube ich, passieren, dass das ausreicht, da vielleicht noch mehr zu machen. Und die Sachen sind ja auch dann doch relativ günstig. Da braucht dann gar nicht so viel Geld unbedingt, dass man da vielleicht noch einen macht, wenn da die richtigen Leute sagen, ja komm, mach halt. Und wie gesagt, wenn es da ein bisschen mehr Geld gibt für nochmal was, dann... Ich gucke auf jeden Fall wieder.
Okay, alles klar. Mal gucken, ob da noch Fortsetzungen kommen. Auf jeden Fall, das Potenzial ist da, wie wir gehört haben. Ihr könnt Dolly ab dieser Woche sehen. So, ich habe auch noch was gesehen. Das hätte ich wirklich liebend gern mit Jasmin besprochen, aber es hat einfach nicht sollen sein.
Ich dachte jetzt, du sagst, ich hätte lieber nicht gesehen.
Nein. Hätte ich ja wirklich liebend gern nicht gesehen. Nein, sowas sage ich natürlich nicht. Aber ich hätte ihn einfach wirklich gerne mit Jasmin besprochen, weil sie ja auch nochmal einen anderen Einblick hat, einfach in die Szene, um die es hier geht. Wir reden über Truly Naked, eine niederländisch-belgisch-französische Co-Produktion. Muriel d'Ensembourg hat das Ganze gedreht. Aber jetzt kommt schon die erste ungewöhnliche Sache. Der Film spielt komplett in Großbritannien. Also ist auch komplett in Englisch gedreht mit englischen und irischen Darstellern und Darstellerinnen. Wobei bei vielen Professionellen das tatsächlich so sind, ist, dass sie hier auch Laien gecastet haben. Denn es geht hier um die Pornobranche. Der junge Alec ist ein schüchterner Teenager, ist gerade mit seinem Vater zusammen aus London in ein verschlafenes Städtchen an der Küste gezogen, hat auch finanzielle Gründe, sie konnten sich das Leben in London nicht mehr leisten. In der neuen Schule hält er dann lieber auch den Kopf unten und das hat seine Gründe, denn niemand soll erfahren, womit sein Vater sein Geld verdient. Als Dylan Savage ist er Pornodarsteller und produziert seine eigenen Filme, dreht sie in seiner kleinen Wohnung, also in der kleinen familiären Wohnung. Die Mutter ist schon vor einiger Zeit gestorben, war aber auch Teil dieses Porno-Imperiums, in Anführungszeichen. Also gehörte eben auch zu diesem Familienunternehmen ursprünglich und Alec kennt einfach nichts anderes. Für ihn gehört das absolut zum Alltag. Er dreht und schneidet die Filme und ist da wirklich voll integriert. Dylan ist alt geworden, der Vater, und die Nachfrage sinkt und er versucht eben krampfhaft das Geschäft am Laufen zu halten. Ja, und Alec findet sein eigenes Leben. Er verliebt sich in seine Mitschülerin Nina und ja, beginnt sein vertrautes Leben in Frage zu stellen, kann ihn natürlich am Anfang auch überhaupt nicht sagen, womit sein Vater das Geld verdient und wie da die Herangehensweise ist. Obwohl die beiden tatsächlich so ein Schulprojekt machen und es hier halt eben auch um Internetsucht beziehungsweise Pornosucht halt eben geht, was sie da gemeinsam behandeln sollen in diesem Projekt. und das natürlich dann nicht lange geheim bleibt. Der Film erzählt das Ganze in dem Gewand eines Coming-of-Age-Dramas, ganz klassisch. Die niederländische Filmemacherin Muriel Dansembourg, die sucht hier nach Nähe abseits von pornografischer Reizüberflutung. Das hat Ähnlichkeiten mit Nina Thübergs Pleasure, der ja vor einigen Jahren in den Kinos war. Weltkino hat er den ja auch gebracht. Und spart auch hier wirklich keine Details aus und liefert doch auch einige feministische Kommentare zu den patriarchalischen Strukturen der Pornoindustrie. Das ist allerdings manchmal ganz schön arg vordergründig erzählt, schon irgendwie ziemlich geradeaus. Gerade eine Figur, eine Darstellerin, dient hier so auch so ein bisschen als Figur, als Kanal eigentlich, um dann das Ganze auch in Frage zu stellen. Die unbeholfene und aufkeimende Liebe zwischen Alec und Nina ist allerdings echt sehr charmant in Szene gesetzt und steht ganz klar im Kontrast zu den Sexszenen am Set. Truly Naked ist zum Teil mit professionellen Pornodarstellerinnen gedreht und ja, was ich gut finde, ist, dass er die Branche halt eben nicht pauschal verdammt, sondern hier einen differenzierten und auch einen menschlichen Blick auf die Szene wirft und auch eine Liebe zu seinen Figuren hat in jedem Fall. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt anspruchsvoll erzählt, sondern schon eher geradeaus, aber ein durchaus sehenswerter Coming-of-Age-Film, wie ich finde, hier eben im Gewand einer Geschichte des Aufwachsens in der Pornoindustrie. Truly Naked könnt ihr ab dieser Woche sehen. Und ich bin wirklich gespannt, was Jasmin dazu sagt. Das werden wir dann vielleicht nächste Woche noch nachliefern und erfahren.
Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass der hier startet. Ich habe nur bei Cape Light mitgekriegt, dass der kommt irgendwie, aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass er in Leipzig startet. Weil er auch interessant aussah.
Ja, und der Film lief in diesem Jahr auf der Berlinale in der Reihe Perspectives, genau, wo die Regie-Debüts laufen quasi.
Das ist das, was jedes Jahr umbenannt wird, ne?
Genau, das war Encounters, deswegen muss ich jedes Mal überlegen. Aber jetzt ist es Perspectives und bleibt es auch hoffentlich erstmal. Regie-Debüts sind hier und vor allen Dingen halt eben auch interessante, also die so ein bisschen abseits sind vom, von keine Ahnung, dem handwerklich manchmal ein bisschen beschränkten. Hier wirklich gut inszeniert das Ganze, also sieht auch gut aus in jedem Fall und ist bei seinen Figuren.
Ich habe gerade gesehen, dass die Pornodarstellerin, die mitspielt, eine Hauptrolle, die auch schon davor so einen Kurzfilm gemacht hat mit der Regisseurin.
Genau, richtig, das hatte ich auch gesehen, ja. Gut, danke dir noch für die Info und ihr könnt Truly Naked ab dieser Woche in der Schaubühne sehen. Wenn du schon so engagiert mitliest, erzähl uns doch noch was über die anderen Filmstarts der Woche.
Was haben wir denn noch?
Ich habe hier einiges aufgemacht, so, weil wir haben insgesamt sechs Filme, die in dieser Woche noch anlaufen. Alle irgendwie so klein und teilweise irgendwie nebenher, bis auf vielleicht einen, sodass wir nicht zu allem gekommen sind. Wir sind ja auch nicht so viele in dieser Woche und Disclosure Day stand ja auch an in jedem Fall. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so richtig viel Interesse gab es nicht, den neuen Film von Angela Schanelek zu sehen.
Ich hatte tatsächlich, ja.
Ja, aber warum hast du denn da nicht?
Ja, weil ich keine Zeit hatte. Deswegen habe ich auch Disclosure Day nicht gesehen.
Ist doch keine Ausrede.
Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, weil in meinem Umfeld auch genügend Leute waren, die unendlich begeistert sind von Berliner Schule allgemein und auch von, also du bist ja nur Petzold-Fan, soweit ich das weiß. Oder zumindest kannst du damit was anfangen.
Hans-Christian Schmid auch so, der ja auch so ein bisschen aus dieser Szene zugeordnet wird. Und es gibt auch so andere wie Henna Winkler zum Beispiel, den ich sehr mag. Also es gibt da schon so ein paar, die ich mag. Aber Schanelek gehört echt nicht dazu.
Ich habe jetzt, ich hatte Bock, weil Leute sehr hyped waren auf Meine Frau weint. Und ich in meinem Umfeld auch welche hatte, die dann eben gesehen haben und sehr begeistert waren. Die jetzt auch am Donnerstag nochmal bei der Premiere waren, wo sie auch zugegen war. Und alles, was ich davon gehört habe, ist ein bisschen unsympathisch. Weil wohl, wenn die Frau gefragt wird auf irgendwelche Interpretationsansätze in ihre Sachen und Leute ihr was, sie fragen, hier, ich habe das so und so gesehen, da blockt die wohl einfach sehr viel ab und sagt, ja, schön, ist aber vielleicht einfach eine Wand, ist vielleicht einfach irgendwie irgendwas, was du halt siehst.
Es ist natürlich auch legitim, ne? Also ja. es gibt oftmals für Filmemacher und Filmemacherinnen nichts Schlimmeres, als irgendwie über die eigenen Filme zu reden und dann noch dazu halt irgendwie Inhalt zu deuten.
Aber mein Gedanke ist, wozu stellst du dich einer Fragerunde, wenn du alle Fragen einfach abblockst und halt keine richtige, also auch nicht mehr das Gefühl, ich habe ja, so wie ich das mitbekommen habe, als dritter Perspektive ist es so sehr viel abgeblockt worden, aber ja.
Das hat sie sich wahrscheinlich dann auch gefragt, warum sie das getan hat. Aber gut, sie ist damit auf Tour gegangen. Der Film läuft auch relativ breit und groß an, hat auch ein schönes Titel, also ein schönes Poster, ne? Ein schönes gemaltes Poster,
ja, diese mit diesem
Vogel drauf und so. Das ist schon schick auf jeden Fall und macht auch neugierig, aber wie gesagt, wenn ich den Namen Angela Schanelek höre, dann bin ich auch meistens einfach raus, weil Sachen wie Der traumhafte Weg oder Music oder alles wie Orly hatte ich da auch damals gesehen, ich konnte echt nichts damit anfangen mit ihren Filmen. Sie hat sich einen ziemlichen Namen schon erdreht mit Dingen wie Marseille beispielsweise oder Nachmittag, Anfang der Nullerjahre. Aber sie ist jetzt halt wirklich auch hier regelmäßig so gesetzt im Wettbewerb der Berlinale und kommt da immer wieder vor und irgendwie sind die Kritiken da nicht wirklich gut. Mal schauen, ob das noch so bleibt.
Naja, ich bin gespannt, ob es mir genauso geht wie mit Petzold, ob ich es einfach verfluche danach, aber ich will es mir zumindest mal anschauen.
Aber ich war zu Hause aber gesehen 2019.
Allein die Titel
sind doch schon. Die Titel alleine schon, weißt du?
Warte, wir haben...
Gut, also das Plot ist quasi, Thomas hat einen Anruf bekommen, seine Frau Carla hatte einen Unfall, stellt sich heraus, dass sie mit einem Mann im Auto war, der jetzt tot ist. Das ist die Ausgangsposition dieses Films. Ich lese hier in der Kritik noch das Wort Penis.
Wow.
Ja.
Schaltet Dinge, nächstes Mal wieder ein, wenn wir 12 Jahre alt sind.
Wie schreibt meine liebe Kollegin hier, die liebe Susanne, es gibt Details, die im Gedächtnis bleiben, die roten Beeren unter dem laufenden Wasser, das schlafende Gesicht, der Penis. Gut, alles klar. Ich empfehle euch, Kritiken zu lesen von anderen und Meinungen von anderen zu hören. Ich bin da raus und ihr könnt euch selber ein Bild machen ab dieser Woche. Gut, widmen wir uns anderen Dingen, wie zum Beispiel Sounds of Paris. Der scheint auf jeden Fall ein guter Film zu sein, so oder ein durchaus sehenswerter Film. Im Mittelpunkt steht der gut gelaunte Tourist Elijah und die misanthropische Airbnb-Betreuerin Elizabeth. Die beiden, also ich bin ein bisschen irritiert, dass ich hier die Englisch ausspreche, weil es ja eigentlich in Paris spielt und ein französischer Film ist, aber gut. Sie begeben sich auf eine teils gut gelaunte, teils katastrophale Odyssee durch Paris während Olympia. Hatten wir letzte Woche ja schon mit der Odyssee und den Schwierigkeiten während Olympia mit einem Sommer in Paris. Der hat ja der lieben Jasmin sehr gut gefallen. Hier haben wir jetzt wieder den neuesten Paris-Film. Die Filme heißen ja auch immer vollkommen anders im Original. Aber es muss immer Paris drin sein, damit auch ganz klar ist für den deutschen Kinozuschauer, wo spielt das?
Ich habe aber gehört, dass der mit Vollgas durch Paris nicht mal irgendwie durch Brüssel fährt oder sowas.
Ja!
Dieser hier heißt A Second Life im Original. Und es ist nicht nur Olympia, es ist ja auch der Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele 2024. Das ist anscheinend auch nochmal irgendwie ein Ding.
Ja. Sounds of Paris ist halt auch wirklich so ein Titel, ne?
Das deutsches Publikum, da steht Paris, das ist Frankreich, das gucken sich Deutsche an, weil französische Filme sind Kunst. Da rennen alle 60 plus rein.
Deswegen machen wir einen englischsprachigen Titel hier quasi.
Natürlich.
Ist ähnlich wie Ein Sommer in Paris, auch 77 kurze Minuten. Also wunderbar jetzt eigentlich auch für den Sommer, sich das mal reinzuziehen. Der Film hat auf jeden Fall, der Film arbeitet an der Versöhnung der ganz verschiedenen Perspektiven und das gelingt erstaunlich gut, schreibt mein lieber Kollege Tom. Und ihr könnt das jetzt sehen ab dieser Woche, Sounds of Paris. Manipulation.
Ja, das gibt's.
Heino Ferch.
Ah.
Begeisterung.
Da bin ich ja schon wieder.
Ja. Das Plakat sieht total interessant aus. Das hat ja immer so ausgeschwärzte Buchstaben quasi, die dann Manipulation ergeben. Ein Film von David Balba, eine tschechisch-italienisch-deutsche Koproduktion, wie gesagt, unter anderem mit Heino Ferch und vielen polnischen und tschechischen Darstellern, habe ich hier gerade irgendwie so das Gefühl.
Ich kenne aktuell einfach niemanden davon.
Ja, aber Ferch...
Es geht wieder um Verschwörung.
Genau. Seit seiner Kindheit gehört Matteo einer mächtigen Geheimgesellschaft an und verkehrt mit mächtigen und nahezu unantastbaren Persönlichkeiten verschiedenster Institutionen. An der Spitze der einflussreichen Gesellschaft steht der Meister, ein überaus geschickter Manipulator. Nach seinem Initiationsritual wird Matteo befördert und mit der Kontaktaufnahme zu Vater Vitus beauftragt. Das ist Herno Ferch übrigens, der für die Geheimgesellschaft enorm wichtig ist. Und Matteo wird Zeuge von Machenschaften und beginnt die Dinge in Zweifel zu ziehen und zu setzen und muss da wohl irgendwie wieder raus. Der Thriller ist jetzt ab dieser Woche auch in den Kinos.
Aber wundervoll. Ich habe auch gerade gesehen, dass die Produktionsfirma dahinter einfach Balder Films heißt. Das heißt,
ja, das ist der Regisseur.
Genau, da weißt du genau, was Phase ist.
Naja, warum nicht? Ne? Macht man seine eigenen Filme und bringt sie dann halt irgendwie groß raus. Ob das dann gut ist oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Wir sagen dazu nichts mehr. Manipulation läuft dieser Woche vereinzelt. So, jetzt müssen wir schon auf die Tube drücken langsam.
Oha,
das ist verquatscht hier. Kommunist, muss man aber auch nicht mehr viel zu sagen. Egon Krenz wird porträtiert und das auf eine sehr, sehr unkritische Art und Weise von Lutz Pehnert, der das Ganze so ein bisschen mit einer Märchenstimme unterlegt hat und das Märchen von der DDR zeigt und vielleicht ein bisschen besser darstellt, als er im Endeffekt gewesen ist. So viel konnte ich schon raushören und rausfinden. Und Fluss gibt es in dieser Woche noch zu sehen. Natürlich ein Dokumentarfilm. Und Fluss erzählt, vollendet die Trilogie Stadtland Fluss, folgt der Elbe von der Quelle im Riesengebirge bis zur Mündung in die Nordsee. Der Film von Timo Großpietsch. Oh ja, und einen haben wir noch, vielleicht den besten Film in dieser Woche von den Filmen, die wir nicht gesehen haben, jetzt nämlich Asa. Ich würde wirklich, also das klingt total super, der Film begleitet nämlich eine Fahrlehrerin in Saudi-Arabien. Seit 2017 dürfen nämlich Frauen Auto fahren in Saudi-Arabien und er begleitet halt eben Asa und sie hat sich durch ihre Tätigkeit als Fahrlehrerin am Steuer quasi ihre eigene Freiheit zurückerkämpft. Oder so ein kleines Stückchen zumindest davon. Und Asa begleitet sie, der Dokumentarfilm über die Straßen. Asa ab dieser Woche im Kino, Dokumentarfilm, könnt ihr auch schauen. So, das waren die Filmstarts in dieser Woche und ich würde sagen, weil wir jetzt auch uns schon auf der Zielgeraden befinden, begeben wir uns gleich hier in die kuschelige...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Jawohl. Denn du hast da ja noch was gesehen.
Ich hab noch was
deswegen
gesehen.
Deswegen bist du ja noch hier. Das lohnt sich ja nicht, für einen Film zu kommen. Das ist ja schon schön auf jeden Fall, dass du noch einen zweiten mitgebracht hast für uns heute, sodass ihr auch noch mal eine Alternative habt zu dem, was so im Kino läuft.
Genau, ich habe nicht nur einen Film geguckt, der irgendwie letztes Jahr oder dieses Anfang dieses Jahres auf dem Fantasy-Filmfest lief. Ich habe noch einen geguckt, der jetzt auf Blu-ray rauskommt, und zwar Slanted von Amy Wong. Ist vom Prinzip her, also ich finde, er muss sich den Vergleich gefallen lassen, irgendwo auch, man spürt den Einfluss von sowas wie The Substance. Es geht um eine chinesische Teenagerin, die als irgendwie 7-Jährige mit ihren Eltern eben von China nach Amerika eingewandert ist und dort ihr ganzes Leben halt auch einfach unter antiasiatischem oder allgemein einfach Rassismus leiden muss und immer halt die ganzen blonden, weißen Mädchen anguckt und denen nacheifert. Irgendwie auch, man merkt dann auch relativ schnell, dass sie da eben anscheinend ein sehr großes Problem mit hat, benutzt irgendwie immer Instagram-Filter dafür und trifft dann zufällig irgendwo in einer komischen shady Gasse auf ein Ethnox-Praxis mit einem Arzt, der verspricht, dass er deine Hautfarbe ändern kann und einfach alles, Haare für immer, deine Hautfarbe, er kann sie zu einem White Girl machen. So. Das macht sie auch, ganz überraschend, und ihr Leben wird besser, aber wie wir auch schon bei The Substance gelernt haben, dass das nicht alles ohne Preis kommt. Ihre Eltern sind natürlich erstmal sehr verwirrt und überrascht darüber und eventuell fängt auch ihr Gesicht wieder an abzufallen oder sowas. Vielleicht möchte das gar nicht, dass so ist. Und ja, damit struggelt sie dann, während sie irgendwie auf dem Weg ist, Prom Queen zu werden, weil sie unbedingt Prom Queen werden möchte und halt als chinesische Einwanderin da sehr relativ wenig Chancen sieht. Hat sie natürlich gute Chancen als weißes Mädchen.
Ja, das klingt gut und nach Potenzial auch für gesellschaftliche Kritik.
Durchaus, ja, ne? Das ist schon sehr auf die Nase irgendwo auch. Mhm. finde ich. Aber
auf
ist
die echte oder auf die falsche?
Beides. aber ist auch auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat auch eine gute Prise einfach so Highschool-Humor, weil es natürlich nicht so ganz hart und an die Grenzen geht von ertragbarem teilweise, finde ich, wie The Substance und auch nicht so lang ist, sondern halt schon einen deutlich lockereren Ton einfach anschlägt und man vielleicht auch ein bisschen merkt, dass nicht ganz so viel Geld dahinter steht, da tatsächlich auch. Aber trotzdem einfach was, wo man auch merkt, dass es der Regisseurin, die anscheinend selber ja auch asiatische Wurzeln hat, chinesisch-australische Filmemacherin, die den jetzt als Debüt auch gemacht hat, und das ist schon sehr schön, also dass man da irgendwo dieses die vielen Rassismus- und Schönheitsidealthemen drin hat und gleichzeitig im Grunde so eine Coming-of-Age-Highschool fast schon Comedy hat. Denn es ist schon auch teilweise sehr witzig, was da so passiert. Hat mir Freude gemacht. Kann ich tatsächlich gut sagen, kann man sich gut angucken.
Schön. Das ist doch ein versöhnlicher Abschluss dieser Sendung. Also jetzt auf jeden Fall für euch als Empfehlung noch mit auf den Weg. Der Film ist bei Lighthouse, glaube ich, erschienen. Ne?
Ich habe es gerade nicht auf.
Könntest du aber nochmal nachschauen, dann erzähle ich derweil noch, dass in dieser Woche auch Woodwalkers 2 erschienen ist. Die sehr erfolgreiche Fortsetzung hier der Roman-Adaptionen, der Kinderbuch-Adaptionen vielmehr, von Damon John Harper hat es halt gemacht. Und die Romanreihe ist von Katja Brandis. 2024 war der erste Teil, der zweite jetzt also auch auf DVD und Blu-ray erhältlich und zu gewinnen gleich beim Filmriss Filmquiz. Wir haben außerdem für euch frisch erschienen Nouvelle Vague auf DVD und Blu-ray bei Playon jetzt zu haben. Der neue Film einer der neuen Filme von Richard Linklater. Der hat ja gleich zwei tolle Filme gehabt, auch mit Blue Moon und Nouvelle Vague, seine Hommage an die, an die Nouvelle Vague, an die französische Filmszene der 60er und vor allen Dingen an die Dreharbeiten von Außer Atem. Und den gibt es außerdem auch dazu noch zu gewinnen. Studio Kanal hat uns dann nochmal ein Exemplar gegeben. Also Nouvelle Vague und Außer Atem jetzt beide. Den gab es ja auch nochmal in einer schicken Neuauflage Außer Atem im Paket. Und das Schöne wirklich, die beiden auch miteinander zu vergleichen. Das Making-of und eben auch das Original. Ja, ebenfalls Return to Silent Hill.
Da bin ich raus.
Ich auch. Eine Neuauflage auf jeden Fall fürs Kino der beliebten Horrorreihe der PlayStation.
Es ist Javier Gans, Christoph Gans.
Christoph Gans, genau. Richtig, der hat das Original gemacht, richtig.
Genau,
der
hat eine Fortsetzung gedreht.
Ist jetzt also auch erschienen, Return to Silent Hill. Und wir haben frisch für euch gekriegt auch noch DVDs und Blu-rays zu Hoppers. Hurra!
Yay.
Der hat Spaß gemacht. Ich möchte ihn nochmal sehen. Der ist wirklich ganz gut gewesen, fand ich. Einer der Disney-Animationsfilme, Pixar war es auch, glaube ich, ne? Genau, richtig, ja. Ich glaube schon. Den könnt ihr also auch gewinnen, auf jeden Fall ab dieser Woche. Und wo? Natürlich beim
Filmriss Filmquiz.
Letzte Woche gab es Rocketman, Elton John, Biopic war nicht so schwer. Diese Woche gibt's Neues und das.
Ich bin Claude Lacombe. Frank Taylor, Lieutenant JG, United States. Navy Reserve 064119.
Lieutenant, willkommen zu Hause. Wenn Sie mir bitte folgen würden.
Harry Ward Craig, Captain, United States Navy 043431.
Captain, bitte hier entlang.
Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind.
Craig, Harry Ward.
Captain, United States Navy, 043-4311.
Verschwand vor Chicken Shoals, Flug 19.
Matthew McMichaels, Lieutenant, United States Navy Reserve.
Ja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche außerdem Zombies im Zoo, Freikarten und wir haben den Roman von Amélie Nothomb, die Metaphysik der Röhren aus dem Diogenes Verlag zu Die kleine Amélie. Das war's von uns für diese Woche. Schaut Spielberg, macht euch ein Bild davon, geht ins Kino und schaut andere Dinge als Fußball, würde ich sagen.
Ja, genau.
Genau.
Wir sagen tschö mit Ö.
Das machen wir. Ciao Flo, danke nochmal fürs Vorbeischauen. Und hier kommt jetzt was anderes. Tschüss.